SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich hier jede Woche mit meinen Gästen über spannende Dinge aus dem Leben. Heute mit Markus Thal. Er war viele Jahre Betriebsratschef bei Ford in St. Louis, kämpfte vor allem für den Erhalt der Arbeitsplätze bei dem Autobauer im Saarland und jetzt hat er den Posten als Betriebsratschef geräumt und verlässt das Unternehmen nach fast 40 Jahren. Wir unterhalten uns über seinen jahrelangen Kampf gegen den Jobabbau, das Loslassen und die Zukunft von Ford im Saarland. Hallo Herr Thal, vielen Dank, dass Sie mein Gast sind.
Hallo.
Herr Thal, Sie haben Ende des Jahres Ihr Amt als Betriebsratschef niedergelegt und verlassen bis zum Frühjahr nach fast 40 Jahren das Unternehmen. Wie groß war die Last, die Ihnen nach den Kämpfen der letzten Jahre ja von den Schultern gefallen ist?
Nun, das war ja auch vorbereitet, ja. Also mir war es wichtig, dort auch einen sauberen Übergang zu schaffen, damit meine Kolleginnen und Kollegen dort im Betriebsrat direkt weiterarbeiten können. Das können sie, was auch notwendig ist, weil man quasi ja 1000 Arbeitsplätze weiterhin am Standort hat und das direkt von Beginn gestalten muss. Das ist wie, wenn man quasi ein neues Werk aufbaut, so kann man das etwas sagen, für den Außenstehenden vielleicht nicht immer so zu sehen. Und deswegen war es mir wichtig, diesen Übergang zu gestalten. Ich würde nicht davon sprechen, dass mir eine Last von den Schultern dahingehend fällt, aber ich habe eine Übergabe gemacht an meine Kollegen und es gab ein tolles Wahlergebnis für die Kollegen. Das freut mich am allermeisten und jetzt müssen sie arbeiten und schauen, dass sie die Interessen der Kolleginnen und Kollegen vernünftig vertreten.
Also das klingt, als wären Sie im Reinen auch nach diesen vielen Kämpfen der vergangenen Jahre. Sie hatten jetzt nach Weihnachten zwischen den Jahren ein paar Tage frei, eine Auszeit. Trotz alledem, nach diesen anstrengenden Jahren für Sie, die Kolleginnen und Kollegen, wie wichtig war die Auszeit für Sie? Kam da noch einiges nochmal hoch?
Ja, einiges kam nochmal hoch und es war leider so wie oft. Ich bin ja erstmal in den ersten Tagen war ich leider nochmal so ein bisschen erkältet und krank. Dann kommt das meistens so raus, wo nochmal eine Anspannung da ist. Und wir waren jetzt letzte Woche nochmal eine Woche in Urlaub. Also die Kollegen hatten eine Woche früher begonnen zu arbeiten im Werk. Es war ja auch Werkurlaub. Aber es war fast mal wieder ein richtiger Urlaub. Ohne Videokonferenzen, ohne lange Telefonate, ohne Auseinandersetzung, was ja dann auch immer in den letzten Jahren eigentlich immer so war. So hat der Urlaub immer ausgesehen, also weder meiner Frau noch meiner Tochter hat das irgendwie gefallen, aber das hat nun mal dazugehört, weil das Rad eben nie stillgestanden hat und das bringt der Job dann mit sich. Nichtsdestotrotz bin ich, wie sie eben gesagt hat, ich bin im Reinen, ja. Wir haben unsere Arbeit bestmöglich getan. Auf der anderen Seite, natürlich hat der Schlag, dass keine PKWs mehr gefertigt werden, das hat er natürlich nach wie vor, trifft einen das nicht nur mich, das betrifft alle Kolleginnen und Kollegen ganz hart. Auf der anderen Seite sind wir zumindest zufrieden mit dem, was wir im Anschluss noch erreichen konnten.
Ja. Da unterhalten wir uns gleich noch ein bisschen intensiver drüber. Es werden keine Autos mehr produziert. Der letzte Ford Focus lief Mitte November in St. Louis vom Band. In Zukunft sind sie ein Teile- und Komponentenwerk und beliefern damit ja, Ford-Händler in ganz Europa oder eben das Werk, was es noch gibt in Köln. Aber verraten Sie uns nochmal, wie fühlte sich das jetzt auch an, ja, als auf einmal dieser Druck, dieses ständige unter Strom stehen, weg war im Urlaub? Wahrscheinlich irritierend für Sie, oder?
Ja, es ist ja noch nicht so ganz so. Also, ne, meine Frau hat natürlich immer gesehen, die sagte, guckst ja immer noch deine E-Mails. Also, das ist, sag ich, naja, ist halt, solange du das in Amt und Würden bist, machst du das. Ich bin ja noch irgendwo in Amt und Würden als Betriebsratskollege, unterstütze ja noch meine Kollegen, die jetzt da sind. Ich hatte gestern meinen ersten Arbeitstag. Ich bin trotzdem noch um 7 Uhr im Büro. Ich komme jetzt nicht später als sonst, ja. Und bin trotzdem gestern Abend um 18 Uhr nach Hause gefahren und gehe auch nicht später aus dem Büro als sonst. Also es gibt ja nach wie vor genug zu tun, von daher gesehen. Aber nichtsdestotrotz, natürlich ist die Amtsführung eine andere. Das merkt man jetzt schon. Und da muss man auch loslassen. Das muss ich vielleicht auch noch ein bisschen lernen. Ich merke das so in den Besprechungen. Dann sage ich dann immer, die Kollegen müssen das machen, ich ja nicht mehr. Das muss ich noch ein bisschen lernen. Aber ich glaube, ich habe mir noch ein bisschen Zeit gesetzt bis März. Das kriege ich noch hin. Und da gibt es auch noch viel mit den Kollegen an Übergabe zu besprechen. Das ist mir im Übrigen auch wichtig gewesen, das richtig zu tun.
Ja klar, Sie waren 11 Jahre Betriebsratschef bei Ford, 30 Jahre im Betriebsrat. Das ist eine lange Zeit. Das kriegt man, kann ich mir vorstellen, nicht einfach so raus. Sie haben schon gesagt, es ist ein besonderes Jahr, das bei Ford in St. Louis nach den Werksferien jetzt Anfang des Jahres begonnen hat. Mitte November, wie gesagt, ist der letzte Ford Focus vom Band gerollt. Sie haben schon gesagt, es schmerzt noch ein bisschen. Ne? Der Phantomschmerz ist für Sie und die Kolleginnen und Kollegen noch da. Kurz vorher gab es die letzte große Betriebsversammlung für Sie. Nochmal volles Haus in der großen Halle. Wie erinnern Sie sich daran und wie war das auch für Sie emotional?
Also ist ja jetzt gerade, wenn Sie das im Moment schon sagen, dann wird es mir schon ganz anders. Ja? Also das war für mich im Vorfeld auch, sag ich mal, mit einer der schwersten Versammlungen. Wir haben ja ganz viele Versammlungen gehabt. Du hast ja nächtelang nicht geschlafen, hast ja wohl immer wieder sich die Situation geändert, hat tausende von Leuten immer die Situation nochmal erklärt. Und vor dieser Versammlung, hier war jetzt eigentlich alles klar, wenn das mal so sagen darf. Und nichtsdestotrotz wusste ich, dass das auch meine letzte Betriebsversammlung als Betriebsratsvorsitzender war. Und das haben die Kollegen dann ganz toll gemacht, sag ich mal. Also es gab eine höchst emotionale Verabschiedung für mich, wo ich mich heute noch bei allen bedanken muss. Kollegen haben das zu höchst gewürdigt. Nicht nur meine Tätigkeit, sondern auch die Tätigkeit des ganzen Gremiums. Und das war ein dermaßen würdevoller Rahmen und eine dermaßen Versammlung, die werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Viele andere auch nicht, aber die Versammlung ganz sicher nicht, weil die ging tief auch nochmal unter die Haut. Da wurden viele emotionale Dinge nochmal besprochen. Und das war schon etwas ganz Besonderes für mich in meiner langen, langen Zeit als Beschäftigter, aber natürlich auch als Betriebsratsmitglied.
Da sind sicher Tränen auch geflossen.
Da sind Tränen geflossen. Nicht nur bei mir, auch bei vielen Kollegen, die dort waren. Und das war zeitweise sehr, sehr schwierig, da sag ich mal, das irgendwie sich zusammenzureißen zu können, weil das war schon ein ganz emotionaler Punkt, muss man schon sagen. Ja.
55 Jahre hat Ford in St. Louis Autos gebaut. Der Escort war dabei, der Fiesta, aber auch so ein Kultauto für viele bis heute wie der Capri. Zuletzt eben der Ford Focus. Was bedeutete Ford für das Saarland, Herr Thal?
Naja, wenn man das natürlich von 1970 aufwärts hat, ich bin übrigens Jahrgang 69, ja. Und wenn man das dann sieht, das war ja gerade in dieser Wirtschaftsaufbruchzeit, Kohle und die Stahlkrisen haben begonnen, ja. Die Kohle war natürlich noch da, aber auch dort ging es ja schon in eine verschiedene Richtung. War das natürlich ein Glücksgriff, glaube ich, für das Saarland. Ja, viele Menschen fanden dort ihre Arbeit. Im Übrigen, an der Stelle muss man das immer noch mal erwähnen, in Köln noch viel stärker. Es waren eben viele italienische Kollegen, ja, auch türkische Kollegen, die das Werk mit hochgezogen haben. Sonst gäbe es das heute so oder hätte es das so gar nie gegeben. Ne? Nur, dass das nicht mal in Vergessenheit gerät. Und an der Stelle hat man sich dann über die Jahre natürlich zu einem sehr großen Herzstück von im Saarland entwickelt. Ja, das war ein Fahrzeug, allein der Bau eines Fahrzeugs, die Entwicklung für die wirtschaftliche Bedeutung war natürlich sehr, sehr groß. Ja. Mhm. Das muss man natürlich sagen. Und für die Menschen, für die Region, für die Stadt St. Louis, ein Glücksgriff, die Kaufkraft, die dort entstanden ist, die Arbeitsplätze, die entstanden sind, die Menschen, die ihre Häuser dort finanzieren und bauen können. Wir haben ja gutes Geld verdient dort.
Oft
ja.
Übertarif
auch. Ja, ja, tariflich war das eine, aber auch übertariflich natürlich dann. Alles auch nicht geschenkt. Man hat auch natürlich dafür müssen wir was tun. Ja. Auch Gewerkschaften und Betriebsräte haben ihren Anteil dafür. Nichtsdestotrotz, es muss auch immer jemanden geben, der das zahlt. Aber man hat das auch in einer vernünftigen Sozialpartnerschaft, glaube ich, auch immer hinbekommen. Und das hat eben dann im Laufe der Zeit oder insbesondere, würde ich mal sagen, ja, so seit 2018, hat das dann halt eben natürlich einen anderen Wandel genommen. Und just zu diesem Zeitpunkt halt, 2014 halt, waren ja auch schon die ersten Anzeichen, ist das dann quasi auch in meiner Amtszeit als Betriebsratsvorsitzender gefallen. Natürlich möchte ich an der Stelle erwähnen, es gibt zwar einen Vorsitzenden, aber es gibt auch immer ein Gremium, das handelt. Ja, das darf man nie vergessen. Man ist immer nur so stark auch wie sein Gremium, wie man so schön sagt, am Sportplatz. Man ist immer nur so gut wie seine Mitspieler. Ohne Mitspieler bist du gar nichts, ja. Und von daher gesehen hat das natürlich gerade dann dort in Richtung Personalabbau, Vermeidung so gut wie es ging und versucht nach anderen Lösungen zu suchen, seinen Lauf genommen. Und ich sag mal, am Schluss kann man das immer so ein bisschen vergleichen. Wissen Sie, wenn ein Ertrinkender nach einem Rettungsring ruft, ja, dann, und der wirft dir einen, fragst du nicht nach der Farbe, dann nimmst du den und schwimmst weiter. Und wenn du noch einen Rettungsring kriegst, dann schwimmst du noch mal weiter in der Hoffnung, dass die nächste Insel oder sonst
was. Dass man das Ufer erreicht.
Ja, dass man das Ufer erreicht. Ja, du gehst ja, du sagst ja nicht, nee, den Ring will ich nicht, dann gehe ich lieber unter. Das ist ja Quatsch. Mhm. Und das hat man natürlich auch so ein bisschen getan, geschaut, gehofft, dass das weitergeht, dass es noch ein Modell gibt, Verhandlungen geführt, die dann am Ende des Tages auch nochmal anders zu bewerten sind, vielleicht aus unserem Blickwinkel, wo vielleicht Entscheidungen schon früher gefallen waren aus unserem Blickwinkel. Und am Ende des Tages ist dann letztendlich dazu gekommen ist, dass man die Fahrzeugfertigung leider nicht mehr weitergeführt hat und das ein herber Schlag ist für die Region.
Bevor wir auf die Gründe gucken, warum es zum Ende der Autoproduktion bei Ford in St. Louis gekommen ist, Sie selbst, lassen Sie uns nochmal auf Ihre Geschichte bei Ford gucken. Sie selbst haben 1987 dort als Werkzeugmechaniker angefangen und ja, wie viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen, fast 40 Jahre da gearbeitet. Was bedeutete das auch für Sie und für Ihre Kolleginnen und Kollegen, für Ford zu arbeiten? War da auch ein bisschen Stolz dabei? Oder?
Ja, wir haben ja immer auch von einer Ford-Familie gesprochen. Ja, also gerade auch jetzt nochmal, wenn man noch bei Ford seine Ausbildung gemacht hat man nochmal so einen besonderen Bezug gehabt. Ja? Also die vielen ehemaligen Auszubildenden, ich war da nochmal Jugendauszubildendenvertreter, auch jetzt bei unseren Versammlungen, und wir hatten auch nochmal so ein, mehr oder weniger so ein Abschiedsfest, da hat man nochmal ganz viele getroffen aus seiner Ausbildung oder wo man Jugendauszubildendenvertreter war. Natürlich auch viele andere, die später eingestellt worden sind. Aber man hatte schon eine ganz tiefe Verbundenheit, und deswegen tut das den Menschen ja so weh. Ne? Sie glauben gar nicht, was sich da für Szenen abgespielt haben und wie traurig und wie tief erschüttert die Menschen waren und auch jetzt noch sind, wenn sie heute oder gestern zum Beispiel, habe ich mit Menschen gesprochen, die sagen, Mensch, jetzt bin ich da in der Endmontage, da beginnen die jetzt abzureißen. Ich kann dir sagen, das fühlt sich nicht gut an. Oder in der Lackiererei oder im Presswerk Rober, da hat man auch schon damit begonnen. Dann sehen die Menschen das, wie ein Teil dieses Werkes jetzt abgerissen, zurückgebaut, kann man immer so oder so formulieren wird. Und dann sieht man und spürt natürlich, was das für die Menschen und natürlich auch für mich persönlich hier bedeutet. Ich habe es ja gerade eben gesagt, ich bin Jahrgang 69, Mai 69, im Januar 70 ist das erste Auto vom Band gelaufen. Also ich bin ein Kind der Region und bin damit groß geworden. Ne? Jeder hat einen gekannt. Kennt heute noch einen, der bei Ford gearbeitet hat, der beim Zulieferer vielleicht auch war, die dürfen wir ja auch nie vergessen, die gehören ja auch noch irgendwo natürlich immer dazu. Das ist ja ein so prägender Teil dieser Region, der Stadt St. Louis und dem Saarland gewesen, dass er sondersgleichen sucht. Und das ist bei ganz, ganz vielen Menschen ganz tief im Herzen eingebrannt.
Ja, und wie Sie sagen, Auto ist natürlich für viele bis heute auch was sehr Emotionales, auch wenn man sie nicht selbst baut, aber gerade wenn man sie selbst gebaut hat und diese Modelle, mit denen viele Erinnerungen verbinden, sicher was Emotionales, da findet man den einen oder anderen Ford sicherlich noch in den Garagen und fand sie immer auf den Straßen im Saarland auch.
Ja, 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 auf jeden Fall. Und Sie sehen das ja gerade an dem Punkt, wenn wir jetzt, sag mal, diese Zusammenkünfte haben oder auch bei Betriebsversammlungen oder wenn ich durch die Stadt St. Louis gehe, lebe ja dort oder wo ich auch immer hinkomme. Man trifft ja, ich bin ja ein paar Jahre im Betrieb und trifft man ja ein paar Menschen, die dann schon ausgeschieden sind. Da bleibst du immer irgendwo stehen, was das St. Louis vor der Post ist, beim Pieper, im Sportverein, am Tresen, was auch immer. Und dann erzählen sie von ihrer Zeit. Das heißt ja auch, die Menschen denken an ihr Arbeitsleben dort zurück, wie das dort war, zu unserer Zeit. Ne? Und damals war das so. Und kannst dich noch erinnern. Und kannst du dieses noch und jenes noch. Also da haben die Menschen ganz, ganz viel für ihr Leben mitgenommen in so einem meist sehr, sehr langen Arbeitsleben bei Ford.
Es hieß ja auch immer, dass das Werk in St. Louis eines der produktivsten und auch qualitativ besten im Unternehmen von Ford war. Hätten Sie erwartet, dass in St. Louis irgendwann mal keine Autos mehr vom Band rollen?
Ganz ehrlich gesagt, nee, damit haben wir nicht gerechnet, dass es mal so weit kommt. Damit haben meine Kollegen und ich auch nicht gerechnet. Und deswegen ist es schon so, dass wir qualitativ mit immer die Besten waren. Zeigt sich im Übrigen bis zum letzten Tag. Ja, so sind die Saarländerinnen und Saarländer. Die haben bis zum letzten Tag, da haben wir im letzten Jahr noch einen Preis gewonnen für die weltweit beste Qualität von PKWs. Da wussten schon alle, dass die PKW-Fertigung eingestellt wird. So sind die Menschen, haben bis zum Schluss ihren Job gemacht, mit Ehre und mit Stolz. Die gehen alle mit erhobenem Haupt, meine Kolleginnen und Kollegen. Und von daher gesehen war das dann die Auseinandersetzung damals zwischen dem Werk St. Louis und Valencia. Und da gab es ja dann diesen Bieterwettbewerb, da kann man auch geteilter Auffassung drüber sein. Musste das sein? War es nicht anders machbar? In der Auseinandersetzung damals nein. Wir haben gemeinsam als Standort Deutschland mit den Kölner Kollegen versucht,
dadurch die Fertigung in Saint-Louis attraktiv zu machen. Und wir haben
es ging darum, wo das E-Auto in Zukunft gebaut wird, Valencia genau. Oder eben in Saint-Louis?
Genau, genau. Und dann ist ja entschieden worden, dass es in Valencia gebaut wird. Das ist ja bis heute dort nicht gebaut. Man hätte ja schon 3 Monate später, haben ja die Rahmenbedingungen, unter denen man verhandelt hat, die gab es ja schon 3 Monate später nicht mehr. Bis heute ist es nicht gefertigt in Valencia. Da wird immer noch der Kuga gebaut. Von daher gesehen haben wir da unsere ganz eigene Meinung drüber. Die hatten wir damals schon drüber. Möglicherweise wird die Firma das anders bewerten. Wir haben damals klar gesagt, die Entscheidung ist deutlich früher gefallen. Das hätte man sich sparen können, in Anführungsstrichen, oder hätte die Wahrheit sagen können. Das Unternehmen führt Kostengründe an. Und wir glauben, dass die Entscheidung deutlich früher gefallen ist. Es war ja vorher absehbar, dass entsprechend die Stückzahl von Ford in Europa zurückgefahren wird. Und auf der anderen Seite mag es auch daran gelegen haben, dass man vielleicht keine 2 Werke mehr in Deutschland wollte. Ja. Das ist unsere Auffassung dazu, unsere Meinung dazu. Der kann man gerne widersprechen von anderer Stelle, aber da kommt ja selten etwas. Und alle, die im Werk mit dabei waren und das erlebt haben, die meisten, glaube ich, stützen diese Theorie.
Die Zukunft, Sie haben schon ein bisschen angesprochen, Herr Thal, des Ford-Werkes, was ja 1970 in Saint-Louis eingeweiht wurde, galt lange als ungewiss. Sie haben gesagt, 2018 ging es los, wo die dritte Schicht, die Nachtschicht weggefallen ist, aber auch der Simex aus der Produktionspalette, aus der Flottenpalette rausgenommen wurde, was so ein Familienauto, so eine Familienkutsche war.
Genau.
Aus Ihrer Sicht des Betriebsratschefs, was für Fehler wurden bei Ford gemacht?
Naja, man hat natürlich insgesamt zurückblickend viel zu spät auf die Elektromobilität reagiert, was man ja heute auch noch sieht. Man hat sich zu sehr auch dahin reißen lassen, dass man Modelle mir nicht, dir nicht weggestrichen hat. Und somit sind sie beim Marktanteil von knapp 3%. Den hat man in den letzten 4, 5 Jahren hat man den mehr als halbiert, sage ich jetzt mal. Das muss man erstmal schaffen, dass man den Marktanteil halbiert. Man hatte ja das Ziel, dass man höherpreisige Autos dann besser verkauft, ist ja nur zum Teil aufgegangen. Der Focus hat sich sehr gut verkauft im Übrigen.
Was andere Autobauer die Erfahrung auch gemacht haben oder ja. Die Strategie hatten und auch, ich will mal sagen, in Anführungszeichen Lehrgeld bezahlt haben.
Ja, damit, ja. Ja, genau. Und hier zahlen das Lehrgeld halt für meine Begriffe die Beschäftigten. Mhm. Es wäre ja kein Problem gewesen, das hatten wir ja damals, die Idee zum Beispiel den Focus zu hybridisieren, also ein Plug-in-Hybrid draus zu machen, wollte das Unternehmen nicht. Heute fragt man sich, warum wollte man das nicht? Ja? Warum wollte der damalige Europachef das nicht? Kann man auch geteilter Meinung drüber
sein. War alles so. Sie?
War alles so 22, 23. Komisch, dass man das nicht wollte. Von daher gesehen sagen wir, die Entscheidung war anders gefallen schon. Also die Fehler liegen für meine Begriffe zum großen Teil in der Modellpolitik, zum großen Teil in dem langsamen und schwierigen Reagieren des Managements auf die unterschiedlichsten Marktsituationen, aber auch auf, wenn es darum geht, was ändere ich in dem Betrieb, wie kann ich Dinge besser machen. Da ist das Management sehr, sehr schwerfällig gewesen, vielleicht auch zu sehr gesteuert aus USA und zu nicht eigenständig in Europa. Und deswegen ist man da, wo man heute ist, in der Hoffnung, dass das jetzt ein bisschen weitergeht. Es gibt ja so ein paar Anzeichen jetzt, nochmal eine weitere Zusammenarbeit, was aber auch ein Zeichen dafür ist. Ne, man arbeitet mit VW zusammen, weil ich eine Plattform brauche. Man arbeitet jetzt mit Renault zusammen, weil ich ein anderes Modell brauche, weil ich es selber nicht hingekriegt habe, weil ich alle anderen Dinge eliminiert habe. Ja,
und wo es um die Batterien geht
für E-Autos. Es geht um Batterien, es geht aber auch um neue Modelle. Das ist ja veröffentlicht worden, wo man eine Kooperation, also jetzt hat man ja eine mit VW, mit der Plattform in Köln. Und gleichzeitig will man ja mit Renault, hat man ja eine Kooperation, wo man ebenfalls neuere, kleinere Modelle auf den Markt bringen will. Was haben wir immer gesagt als Betriebsrat? Lass die großen Autos weg, lass die 450 PS Kutschen weg, ja, diesen American Way of Life, ja, lass es weg, ja, lass den Ranger weg. Das sind keine Autos für Deutschland, für Europa. Alles ins rechte Ohr hinein, aus dem linken Ohr heraus. Und am Ende des Tages geht man jetzt den Weg, Kleinwagen unter Umständen elektrifiziert mit Renault auf die Beine zu stellen, weil man es wieder selbst nicht hinkriegt. Mhm. Also das ist der Moment in der Presse.
Was denken Sie, warum man sich damals gegen den Hybrid oder die Hybridisierung des Focus entschieden hat?
Gut, da habe ich mir eine ganz persönliche Auffassung drüber, weil man zum damaligen Zeitpunkt, also entweder persönlich der ein oder andere in Europa vielleicht Karriere machen wollte vom Management, weiß ich nicht, nach dem Motto, wir bauen Leute ab. Das war ja immer in Europa. Ich habe an einer Stelle gesagt, was macht denn Ford eigentlich mehr oder das entsprechende Management, wenn sie keine Leute mehr abbauen können? Die haben ein Werk nach dem anderen geschlossen in Europa und keine Innovation dazu geführt. Also wenn Sie das, können Sie nachschauen, ob das England war, ob das Frankreich war, ob das Genk war. Ein Werk nach dem anderen ist geschlossen worden. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass zu diesem Zeitpunkt eben ganz einfach die Beendigung der Fahrzeugfertigung in Saint-Louis bereits besiegelt war. Und man hatte innerhalb des Ford-Konzerns keine Fürsprecher dafür. Ja, das Invest war überschaubar, ich weiß das, aber das sage ich jetzt hier nicht. Also von dem, was man da sonst an Zahlen in der Welt, war das völlig überschaubar, eine Hybridisierung. Und man wollte es einfach nicht. Möglicherweise, weil man Saint-Louis nicht mehr wollte.
Ich höre da bei Ihnen aber auch Unmut und Wut und Frust rüber raus, wie die Entscheidungen getroffen wurden. Sie haben jahrelang gekämpft mit den Kolleginnen und Kollegen für den Erhalt des Standorts, auch Zugeständnisse gemacht, auf Schichten verzichtet, auf Zulagen, Kurzarbeit akzeptiert. Wie haben Sie dann den Umgang erlebt mit dem Unternehmen? So wie es klingt, nicht immer mit offenen Karten gespielt worden oder fair?
Nö. Nicht, also zumindest mal in den Jahren 18 aufwärts, natürlich auch rückblickend, hinterher ist man natürlich auch immer schlauer, logisch, ja, aber rückblickend würde ich sagen, da ist nicht mit offenen Karten gespielt worden. Wir haben das ja an einer Stelle so formuliert, 2022, belogen, betrogen und verarscht, ja, also wir haben irgendwann in diesem Prozess, wie es um die Frage ging, soll ein weiteres Auto nach Saint-Louis oder Valencia, da habe ich ja irgendwann mal gesagt, ja, das ist ja hier wie bei den Hütchenspieler in Mallorca, ja, da weiß ja schon jeder, wo die Kugel vorher drunter liegt, ne? Und das hat sich abgezeichnet in diesen Verhandlungen, weil wir den Eindruck hatten, wir hatten ein sehr, sehr gutes Angebot, wir hatten uns sehr, sehr gut als Standort präsentiert und das europäische Management damit nicht gerechnet hat und man dann Argumente wahrscheinlich suchen musste, warum man das nicht in Saint-Louis macht. Und von daher gesehen ist das für mich ein Anzeichen und ein Signal gewesen, wie man eben nicht offen miteinander umgegangen ist. Und das muss ich dann leider an der Stelle sagen. Das ist mein Eindruck. Ja.
Was hat es mit Ihnen und den Kolleginnen und Kollegen auch gemacht?
Naja, das ist auf der einen Seite so, dass das natürlich einem schon an die Nieren geht. Wenn man einen Verhandlungspartner spürt und denkt, nochmal höher, die gehen hier nicht vernünftig mit der um. Auf der anderen Seite sind wir als Arbeitnehmervertretung natürlich auch begrenzt in unseren Möglichkeiten. Ich meine, die Firma gehört nicht uns. Da steht nicht VEB oben drauf. Ja, aber wie das ausgegangen ist, wissen wir auch. Ja, und von daher gesehen haben wir trotzdem versucht, gemeinsam mit der IG Metall und mit unseren Beratern, die wir da haben als Rechtsanwälte und im Saarbrücker Info-Institut, das professionell zu gestalten und die bestmöglichen Bedingungen für unsere Kolleginnen und Kollegen dann zu erreichen.
Lange war ja auch, oder eine Zeit lang war auch ein Investor im Gespräch und wurde gesucht, der den Standort und damit auch einen Großteil der Mitarbeiter übernimmt. Auch aus China waren Autobauer im Gespräch. Wie realistisch war das Interesse aus China oder waren das eigentlich nur Scheinverhandlungen?
Also ich würde es jetzt, sagen wir mal, von dem, was ich bestätigen kann, wir haben ja damals auch ein paar Dinge, sagen wir mal so, formuliert, sagen, dass auf Asien würde ich es begrenzen. Es gab Interessenten aus Asien. Und ich kann sagen, dass wir ganz nah vor dran waren. Also das sind die Informationen, die wir haben als Betriebsrat. Wir waren ja auch bei verschiedenen Dingen mit dabei.
Vor Ort.
Vor Ort mit dabei. Also ich persönlich war mit dabei. Habe auch Gespräche geführt. Allerdings verhandelt das Thema der Betriebsrat nicht mit einem Investor. Das hat die Landesregierung und Ford getan. Mhm. Der Betriebsrat selbst und die IG Metall hat nicht verhandelt.
Wie haben Sie das vor Ort erlebt, das Interesse auch und das, was Sie mitgekriegt haben?
Also es gab ja zunächst mal so ein bisschen deutsche auch Mitbestimmung, Betriebsräte, Gewerkschaften, ist mir dann auch gesagt worden, so ein bisschen Vorbehalte, nachdem man, soll ich ja sagen, das Gespräch geführt hat, nachdem wir uns unterhalten haben, sowohl innerhalb des Tages, also auch außerhalb des Tages, des Arbeitstages. Da waren aus meinem Blickwinkel, und das haben wir auch alle bestätigt, dort im Prinzip keinerlei Vorbehalte mehr. Im Gegenteil. Ne? Es gab sogar mal einen Investor, der hat sogar einmal gesagt, wenn wir es machen, machen wir es nur mit dir. Ja? Also das, ob das jetzt alles ehrlich gemeint wäre oder kokettiert, also, lass mal dahingestellt sein, müssten sie ja nicht sagen. Aber wir haben schon auch teilweise die Gelegenheit gehabt, persönlich mit denen zu reden. Aber am Ende des Tages, die Verhandlungen, da war ich dann nicht oder wir nicht am Tisch. Was wir verhandelt haben, ist das, was wir jetzt haben. Unsere 1000 Arbeitsplätze und unseren Sozialtarifvertrag. Das ist das, was wir ausgehandelt haben.
Woran ist es letztendlich gescheitert, das Interesse aus Asien? Und wer war da auch interessiert oder im Gespräch?
Dazu kann ich nach wie vor, weil ich entsprechende Vereinbarungen damals unterzeichnet habe, die Namen kann ich nicht nennen. Warum es gescheitert ist, da wird die Landesregierung wahrscheinlich sagen, es ist der Investor gewesen und Ford. Und Ford wird sagen, es ist der Investor gewesen und die Landesregierung. Wird wohl nicht ganz letztendlich zutage treten und ich bin auch nicht autorisiert, nochmal die Gespräche nochmal so wiederzugeben, wie sie da waren. Das ist nun mal letztendlich unter verschiedenen Geheimhaltungsstufen gelaufen. Aber am Ende des Tages ist das Dilemma umso größer für die Menschen, für das Saarland, für die Region. Und ich glaube, dass insbesondere, und das muss man einfach an der Stelle auch mal sagen, die Kommunikation dazu, hier im Saarland dazu, weniger von uns, sondern von den Beteiligten schlecht war. Ich glaube, die Menschen, die, natürlich möchte das keiner, aber ich würde nicht sagen, akzeptiert hätten. Aber ich glaube, was man spürt immer noch bei der Belegschaft, den großen Teilen zum Schluss, die da waren, aber auch mit denen man sich heute unterhält, ist, dass die Kommunikation, was man in diesem Zeitraum, wie man das getan hat, überhaupt bei den Menschen, weil die vergessen das nicht, was da gesagt worden ist und wie man Hoffnung geschürt hat und so weiter. Wir waren ja immer zurückhaltend, das kann man alles nachlesen, da bin ich ganz offen, völlig transparent. Da sind die Leute sehr nachtragend bis heute.
Also vom Unternehmen und der Politik auch?
Ja.
Was hat es mit den Menschen gemacht, dieses Auf und Ab, dieses Hoffen, Bangen und dann wieder enttäuscht werden?
Naja, das haben ja die meisten, mit denen wir dann auch verhandelt haben, nachher, die haben das ja nicht mitbekommen. Wenn die Kollegen bei uns im Büro zusammengebrochen sind, wenn da Menschen bei ihnen stehen, für die sich alles unter sich auftut, die wissen nicht, was mit ihrem Haus ist, die wissen nicht, was mit ihrer Familie ist, die wissen nicht, ob sie ihr Kind noch zur Schule schicken können oder in die Ausbildung schicken, zur Schule können sie es schicken. Aber die wirtschaftliche Basis fühlt sich entzogen. Wir haben etliche, die dann in ärztlicher Behandlung waren und so weiter. Also das sind alles Dinge, die kriegen wir mit. Die haben wir als Arbeitnehmervertretung hautnah mitbekommen. Und wir waren ja selbst betroffen. Ja. Und das sind schon Erlebnisse, die wünsche ich keinem, ja, dass er das mal vor Ort erlebt. Und deswegen kann ich nur rückblickend sagen, ich wünsche niemandem, dass er sowas mitmachen muss. Wir haben am Ende des Tages ein einigermaßen gutes Ergebnis hinbekommen. Jeder, der Arbeit wollte, hat sie letztendlich in Anführungsstrichen bekommen. Die Leute konnten nachher aussuchen, ob sie bei den 1000 bleiben wollen oder nicht, oder sich für die Abfindung entscheiden. Wir mussten niemanden aussuchen, wie das zum Teil in anderen Betrieben ist. Das müssen ja dann immer die Betriebsräte machen. Wenn es denn einen gibt, wenn es keinen gibt, wird nichts ausgesucht, gibt es keine Abfindungen. Aber das müssen ja dann die, sage ich mal, anhand von Sozialauswahl und so weiter. Das mussten wir nicht tun, aber trotzdem ist das für ganz, ganz viele Menschen etwas, was ganz tief in der Seele und im Herzen sitzt.
Wie oft saßen bei Ihnen gestandene Männer im Büro und haben geweint?
Täglich. Täglich. Täglich in den Hallen, in den Bereichen, überall haben sie das gehabt. Sie haben überall Menschen gehabt, die, ich will vielleicht im Nachhinein, man trifft ja nicht mehr jeden, aber man hat schon den einen oder anderen Eindruck gehabt, dass Menschen auch daran zerbrochen sind. Das muss man einfach sagen. So ist eine Situation, das macht das zum Teil mit Menschen. Und wir haben zumindest dann versucht, und so sind wir damals auch angetreten, dass wir es schaffen können, dass, ich sage jetzt mal, in dieser zweitbesten Lösung, entweder bei Ford bleiben oder wenn sie eine finanzielle Entschädigung bekommen, dass der wenigstens so viel finanzielle Entschädigung bekommt, dass er nicht sein Kind von der Schule nehmen muss, sein Haus nicht verkaufen muss, dass er da eine gewisse Absicherung hat. Zumindest mal das haben wir vielleicht hingekriegt. Er setzt aber am Ende des Tages, wir hätten das alle nicht gewollt, er setzt am Ende des Tages nicht, dass wir alle gerne bis zur Rente dort gearbeitet hätten.
Sie hatten nicht nur die Verantwortung für die Kolleginnen und Kollegen und deren Jobs, dann eben, wie es auch schon durchklingt und wie Sie auch sagen, für deren Familien, die hinter den Kolleginnen und Kollegen standen. Wie groß war der Druck für Sie persönlich, den Sie da auch gespürt haben? Und wie hat er sich auch bemerkbar gemacht?
Ja, so gute Frage, ja. Also zum einen, wenn Sie nicht physisch und psychisch 100% fit sind, dann können Sie da auch als Vorsitzender des Betriebsrats sehr stark unter die Räder kommen. Und auch im Gremium, Leute, jeder ist auch unterschiedlich, ja. Das hat sich also zunächst natürlich in der Summe und Dinge und den Zeitraum, ja, das ging ja über Jahre, in denen Sie halt, ja, es gab ja keine Ruhephasen, Sie haben quasi 7 Tage die Woche. Und nachts war es auch nicht immer so, dass sie durchgeschlafen haben. Ja, da haben sie also ganz schwierige Phasen körperlich. Das haben sie einem auch angesehen. Oder ich selbst, man sieht sich ja selbst nicht. Ja, meine Kollegen im Nachhinein kommen dann zu dir und sagen, naja, wir haben uns immer überlegt, wie lange du noch durchhältst. Ob du in 2 oder in 3 Wochen rumfällst. Dass du rumfällst, das war uns klar. Ja. Hinterher ist immer alles einfach. Ne? Hinterher, da lacht man immer manchmal über verschiedene Dinge. Aber in den akuten Phasen, wenn sie nicht geschlafen haben, wenn sie unter Dauerverhandlungen waren, und es waren ja auch nicht alle Kollegen, denen sage ich jetzt nichts nach, aber die waren ja auch manchmal auch emotional, ja, und weil sie eben nicht keine Zukunft gesehen haben. Und da mussten wir auch mit vielen ja sprechen. Also weit über die Grenze der Belastbarkeit hinaus. Für mich persönlich, aber auch für meine Kollegen im Betriebsrat. Mhm. Aber, muss ich sagen, haben alles gegeben. Ich habe das verglichen mit einem Fußballspiel. Ja, wir haben alles gegeben. Und wir haben nachher in der Kabine gesessen und alle waren letztendlich körperlich ausgelaugt. Das Trikot war zerrissen, die Schuhe waren kaputt. Wir haben 2-1 verloren. Aber wir gehen mit erhobenem Haupt vom Platz. Und das haben meine Kumpels und auch die ganze Belegschaft getan. Sie geht mit erhobenem Haupt vom Platz und hat sich nichts nachzusagen.
Oft waren Sie der Einzige oder einer der wenigen, der Dinge wusste und die Sie dann nach innen, aber auch nach außen kommunizieren mussten. Wie einsam ist man da teilweise auch als Betriebsratschef?
Die Luft an der Spitze im Betriebsrat ist dann, wie möglicherweise, es ist ja auch eine Führungsfunktion, wenn man das mal so sagen darf, wie möglicherweise in anderen Führungsfunktionen, Positionen dann manchmal sehr dünn und ganz einsam. Um das mal so stehen zu lassen. Da sind Sie manchmal dann schon ganz allein, aber Sie dürfen nicht den Fehler machen, dass Sie glauben, Sie müssten alles alleine machen. Ich hatte zum Glück ein bestfunktionierendes Team, ja, um mich herum, mit meinen Betriebsräten, mit meinen Kollegen, und dort konnten wir die Dinge bestmöglich teilen. Natürlich hast du eine Schlüsselfunktion als Vorsitzender. Natürlich gucken die Leute auf dich, ja. Aber so in einem kleinen Team war das wichtig, dass man sich gegenseitig auch, ich sage jetzt mal, respektiert, aber auch reglementiert hat. Ich hatte ja dann manchmal so meine Vorstellungen und dann haben meine Kollegen gesagt, nee. Und umgekehrt. Also, dass man sich, dass es ein Korrektiv gibt. Und das fehlt manchmal oft auch, dass es kein Korrektiv des Einzelnen gibt. Wir haben natürlich ein Gremium, das ist auch das Korrektiv innerhalb des Betriebsrats. Aber wichtig ist das Korrektiv. Wichtig ist aber auch, dass man dort aufgefangen wird und dass man für sich selbst nicht der einsame Wolf bleibt. Ja? Und das, glaube ich, mit allen Entscheidungen, die ich dann auch zu treffen hatte, letztendlich gibt es immer nur durch einen Beschluss des Betriebsrats eine Entscheidung. Aber du kannst natürlich Dinge empfehlen und vorgeben und die Menschen, sag ich mal, sind natürlich auch so, dass sie sagen, okay, der hat 2-3 Vorschläge gemacht, der macht hier nicht ohne Grund und überlegen dann natürlich, was hat er sich für Gedanken gemacht und folgen dann auch oft diesen Vorschlägen, was ja auch alles gut aufging. Aber am Ende des Tages gibt es schon auch einsame Momente, das muss man schon sagen, ja.
Wie sind Sie dann mit diesen einsamen Momenten klargekommen und auch diesem mentalen Druck, der da auf Ihnen lastete?
Spazieren gehen, ja. Und letztendlich versucht, irgendwie einen Weg herauszufinden, indem du dich davon gelöst hast, dass du derjenige bist, der alles lösen muss. Mhm. Ja? Das ist zwar einfacher gesagt als getan, aber ich war also, wie gesagt, wenn, dann war ich in der frischen Luft, war spazieren, aber oft dann auch in der Natur, um ein bisschen alleine zu sein.
Kopf frei kriegen.
Zum Sport machen war im Prinzip wenig Zeit, ja. Ich sage ja, du hast ja noch eine Familie, du hast ja noch ein Leben, also da bleibt nicht mehr viel.
Zumal, wie Sie sagen, wenn Sie in St. Louis unterwegs waren und bis heute sind, überall war es und ist es Thema, man wird sicher überall angesprochen.
Da kannst du hingehen, wo du willst, dann hast du auch nicht aufgehört zu arbeiten. Also wenn ich jetzt nach St. Louis in die Innenstadt soll, ich gehe mal in die Innenstadt spazieren, dann hättest du auch nicht aufgehört. Und von daher gesehen ist das schon eine Zeit gewesen, die ist immer intensiv, auch als Vorsitzender eines großen Arbeitnehmergremiums im Automobilwerk hast du immer genug zu tun. Aber hier war sie natürlich auch existenziell, also das war natürlich so und die Menschen natürlich hängen da auch an vielem und deswegen war das schon eine Zeit über Jahre, muss man ja sagen, über Jahre, die ja nicht viel Freiräume ließ. Und da lernst du aber mit der wenigen Zeit, die du hast, die dann bestmöglich zu konzentrieren.
Welchen Preis haben Sie da auch persönlich für den Einsatz und die Arbeit, die langen Tage, die vollen Terminkalender im Betriebsrat bezahlt?
Naja, sie zahlen den Preis in der Familie, dass sie kaum zu Hause sind oder wenn sie zu Hause sind, nicht mehr viel ansprechbar sind. Sie zahlen den Preis, dass sie im Prinzip in den Urlauben im Prinzip immer am Arbeiten sind. Ich habe immer irgendetwas per Videokonferenz oder per Telefon, irgendwas ist immer zu lösen. Jetzt nicht im Urlaub 8 oder 10 Stunden am Stück, aber sie sind immer 2-3 Stunden beschäftigt. Sie können nicht an allen Dingen teilnehmen in der Schule, wo vielleicht die Tochter das sich wünscht. Es fallen eben ganz viele Dinge in privater Natur hinterher. Sie nehmen nicht an den Sportveranstaltungen teil in der Freizeit, wo sie entweder selbst teilnehmen möchten, als Aktiver oder auch als Passiver. Ja, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal zum vernünftigen Fußballspiel im Stadion war. Und das sind alles Dinge, die dann letztendlich hinten runterfallen. Und das sind schon auch nicht unwesentliche Punkte, die man dann in solch einem Leben letztendlich dabei hat. Aber man muss eins dazu sagen, es wird ja niemand in die Betriebsratstätigkeit gezwungen. Das ist auch ein freiwilliger Punkt. Und auf der anderen Seite, natürlich, wenn man in diesen Strukturen ist, kommst du nicht von heute auf morgen da raus. Du kannst ja nicht immer alles hinwerfen und sonst was. Sowas. Macht man nicht und ich bin da schon gar nicht der Typ dafür. Aber es ist letztendlich schon etwas, was mit sehr vielen Entbehrungen auch verbunden ist.
Wie hat Sie, wenn Sie jetzt mal zurückgucken, mit ein bisschen Abstand, auch dieser Kampf um die Arbeitsplätze und die Konflikte, die Sie da auch zu bewältigen hatten mit der Geschäftsführung, aber auch unter den Kolleginnen und Kollegen, auch privat geprägt oder prägt Sie bis heute?
Ja, ich bin ja erstmal geprägt, um dass ich das geworden bin oder vielleicht, oder dass ich mich da engagiert habe, wo ich bin. Ich bin das 9. von 10 Kindern. Ich habe relativ früh gelernt, mit wenig klarzukommen, aber mich trotzdem glücklich zu sein und mich durchzusetzen. Und das hat mir in meiner Arbeit viel geholfen. Von daher gesehen bin ich erstmal aus meiner Kindheit und aus meiner Jugend geprägt, natürlich, aber auch von der Arbeit natürlich geprägt. Und das nimmst du natürlich, du kannst ja nicht sagen, du gehst nach 10, 12, 14 Stunden aus dem Büro raus und schüttelst das alles ab. Du bist natürlich geprägt, also Tochter, die schimpft bis heute noch mit mir manchmal, wenn ich einen etwas rigorosen Ton an den Tag lege.
Die jetzt Teenagerin ist, ihre
Tochter. Die jetzt Teenagerin ist und die da natürlich dann sehr verschnupft darauf reagiert, die dann immer zu mir sagt, Papa, du bist hier nicht im Betrieb. Ja, ja, okay, habe ich auch anerkannt. Dann. Also du nimmst natürlich auch Dinge dann mit in deinen täglichen Auseinandersetzungen und gehst nicht einfach, machst den Lichtschalter aus im Büro, kommst nach Hause, also das war nochmal ein super Tag, heute können wir nochmal irgendwie eine lustige Veranstaltung machen hier oder so. So ist das ja nicht.
Ja, man muss ja auch runterfahren, den Kopf freikriegen, abschalten können, was sicher eine große Herausforderung war.
Das ist eine große Herausforderung.
9 von 10 Kindern, das heißt, bei Ihnen daheim war schon immer was los. Da war schon
immer was los, war immer was los, aber nochmal zurückblickend, viele fragen mich ja da immer, bin da groß geworden mit meinen Geschwistern, waren ja nicht alle gleichzeitig da, aber das war eine glückliche Kindheit. Ne? Ich bin da im Stadtteil von St. Louis groß geworden, im Steinrausch, in so einem kleinen Reihenhaus gewohnt, die Nachbarn alle da, jeder kannte jeden. Wir hatten den Fußballplatz, wir hatten unser Fahrrad und wir hatten das Schwimmbad. Ja? Und wenn sie mich und wenn es ganz hoch kam, haben wir im Garten gezeltet über Nacht, aber mit der Taschenlampe und weil wir Angst hatten, sind wir in den Keller gelaufen nachts. Also das war eine sehr glückliche Kindheit. Ich bin sehr geprägt von meiner Mutter, meine Kollegen wissen das. Ne? Immer wenn es irgendwas auf den Betriebsversammlungen gab und irgendeine besondere Weisheit gab, dann habe ich immer gesagt, ja, meine Mutter hätte immer gesagt, von nichts kommt nichts oder ne, oder pff, wer saufen kann, kann auch arbeiten oder was auch immer. Ne? Es gibt da genügend Sprüche, die ich da aus meiner Jugend mitgenommen habe und habe in verschiedensten Vereinen dort Fußball gespielt. Bin also ein ganz normaler Saluier Junge, der da groß geworden ist und glücklich groß geworden ist. Und das hat mich alles auch mitgenommen und auch mit eingebracht in meine Tätigkeit mit den Menschen dort. Und das hat mir nicht geschadet.
War das somit die größte Weisheit, die Ihnen Ihre Mutter mitgegeben hat?
Ja, die hat mir ganz viele Weisheiten mitgegeben. Und da gibt es ganz viel zu erzählen, ne? Also verschiedenste Geschichten, wie sie denn auch zum Beispiel, wie wir zum Beispiel zu Hause den Gedanken der Solidarität erlebt haben, wenn da einer an die Kinder gegangen ist, dann mal einer, ich habe mal Fußball gespielt, Scheiben eingeschossen, ne? Und was dann so, wenn da jemand geklingelt hat und er wollte sagen, pass mal auf, bleib du mal von meinem Jungen weg, aber wie, die Tür war zu, ne? Ja, oder untereinander mit den Brüdern, ja. Wenn es da mal Streitereien gibt, da hätte ja nie einer den anderen irgendwie verraten oder sonst was. Da war das Gebot der Solidarität, ja. Da ist zusammengehalten worden, ja. Da ist, hätte nie irgendwie, wäre irgendwas dazwischen gekommen. Und das bringe ich von zu Hause mit. Das ist meine Kindheit, die hat mich das gelernt, ja. Dass du zusammenhalten musst, dass du nicht den anderen wegen irgendetwas ins Konto fahren darfst. Man hat sich respektieren. Meine Mutter, die hätte mich windelweich geschlagen, wenn ich irgendjemanden, das sage ich hier so, ne? So war das gewesen. Ja? Ohne, dass ich jetzt heute da böse zurückblicke. Ja? Wenn ich da irgendwie jemanden wegen irgendetwas beschimpft hätte oder sonst, oder ich hätte mich nicht benommen oder sonst was da los gewesen wäre, wenn wir uns nicht benommen hätten, anständig. Ja? Und da jemand vor der Tür oder sonst was gestanden, der und der hat, was weiß ich, was hier was rumgeschüttet oder hat das gemacht oder hat jenes gemacht. Das hätte es niemals gegeben. Wir hätten uns das auch nie getraut. Wir hätten uns das nie getraut.
Also die Solidarität, die Sie in der Familie erlebt haben, waren da die besten Voraussetzungen für eben ja einen Gewerkschafter, der solidarisch mit seinen Kolleginnen und Kollegen ist und für Sie kämpft. Waren Sie da schon immer so ein bisschen ein Kümmerer?
Ja, ich würde jetzt schon sagen, dass das gute Voraussetzungen waren. Natürlich muss man auch immer über, wie im Sport auch, man kann Talent vielleicht mitbringen, aber man muss auch selbst über den Platz laufen und trainieren.
Und, also auch ein Kämpfer.
Ja, durchaus. Das war auch meine Position im Fußball. Ich war mit Technik nicht gerade begnadet, so dass ich, einige werden das noch kennen, die Position des Vorstoppers damals hatte. Also wenig Technik, aber relativ hart gegen den Mann gespielt habe.
Man kam nicht so leicht an ihn vorbei.
Ja, sagen wir so. Ja, es war, genau, aber immer fair geblieben. Ne? Also, es gab keine rote Karte in meiner bescheidenen Fußballerzeit. Das ist ja auch wichtig, dass man fair bleibt. Mhm. Und das haben wir gelernt auch zu Hause, fair zu bleiben. Wir haben gelernt, fair zu bleiben. Ja? Wenn wir früher auch am Schulhof, wenn wir uns gekloppt haben oder sonst was, dann hast du einen im Schwitzkasten gehabt und dann hast du den gefragt, klopfst du jetzt ab? Und dann hat er abgeklopft. Da hast du mit dem eine Woche nichts mehr geredet, weil er natürlich auch ein Verlierer war. Aber dann war das auch erledigt. Ja, der hatte jeder noch seine Zähne. Jeder konnte noch irgendwie rumgehen. Und das sind alles Dinge, die hat man in unserer Jugend, ich bin Jahrgang 69, habe schon mal gesagt, das haben wir so mitgebracht. So sind wir groß geworden. Ne? Das ist etwas, was man von zu Hause mitbringt. Und auf der anderen Seite habe ich auch erlebt, dass meine Mutter morgens um 4 Uhr Zeitung ausgetragen hat, damit das Geld gereicht hat für alle. Ja, ich habe erlebt, dass abends meine Mama gesagt hat, wenn der kleine Markus noch Hunger hatte und wir hatten schon alles nochmal leer gegessen, sagt sie, pass mal auf, wir haben noch, aber morgen ist auch noch ein Tag. Ja, ich kenne das noch. Ja, ich kenne das noch, an der Kasse zu stehen, im Geschäft gegenüber und nicht genug Geld dabei zu haben. Ich habe das erlebt. Ja. Und wenn dann die Mitarbeiterin der Kasse ruft und sagt, hör mal, da ist nochmal der mit den vielen Kindern, der hat nicht genug dabei, ja, schreib's auf. Ne? Die bringen es aber immer. Ne? So, dann stehst du da als 12-Jähriger mit 2 Tüten von Edeka und meine Mutter hat genau gewusst, dass es nicht gereicht hat. Da hatte ich nur 20 Mark, es hat aber mehr gekostet. Sie hat es genau gewusst, immer alle Rechnungen bezahlt. Aber das habe ich erlebt und das hat mich geprägt. Das kann ich dir nur sagen, das wünsche ich keinem, dass er das erlebt und das wünschen wir heute ja auch keinem. Wobei wir heute an verschiedenen Stellen ja leider wieder in diese Richtung gehen, aber nicht, weil die Menschen es schuld sind.
Wie weit waren Sie auseinander unter Ihren Geschwistern?
Ich habe noch eine jüngere Schwester, die Jahrgang 73 ist. Meine älteste Schwester ist leider schon verstorben. Die war Jahrgang 51, ja.
Also doch immer über die Jahre
dann nah. Die Jahrgänge im Kopf jetzt. Ne?
Ja. Nah beieinander, immer ja, so 2, 3 Jahre
auseinander. Immer so 2, 3 Jahre auseinander, genau. Genau, immer so 2, 3 Jahre auseinander. Ja, genau.
Was haben Ihre Eltern gemacht? Sie sagen schon, Ihre Mutter hat dann viel gearbeitet. Klar, mit 10 Kindern gibt es immer was zu tun, aber auch gucken, dass man durchbringt. Der Papa, was hat der gemacht?
Die Mama war sozusagen Managerin, ja, was würde man heute sagen?
Top-Managerin.
Vater war gelernter Werkzeugmacher, hat auch bei Ford gearbeitet, ist dann erkrankt und ist dann früh mit Anfang 40 bei Ford gekündigt worden, weil er eben seine Arbeit nicht mehr nachgehen konnte. Hat also eine krankheitsbedingte Kündigung gehalten und war dann Frührentner, sodass man einen Frührentnerlohn hatte. Und meine Mutter war damals schon einmal verheiratet, hatte auch einen Lohn von mir, also quasi eine Rente vom ersten Mann. Und das Geld hat man zusammengeworfen, damit man die Kinder großziehen konnte.
Sie sind 1987 dann selbst zu Ford gegangen, haben dort angefangen als Werkzeugmechaniker. War das klar, nachdem der Papa da war? Der Markus geht auch zu Ford?
Nee, das war eigentlich eher so eine Verlegenheitslösung. Ich war damals bei der Fachoberschule Wirtschaft, das hat aber nicht so funktioniert und habe dann 2 Bewerbungen geschrieben, eine zur Deutschen Bundesbahn und eine zu Ford. Zu den Bergwerken durften wir nicht oder ich nicht. Das war ein Verbot von meiner Mutter.
Weil es so gefährlich war, oder?
Ja, meine Eltern stammen aus Püttlingen, Luisenthal. Und wir erinnern uns.
Das große Unglück mit vielen Toten damals.
Vielen Toten, ja. Da war in jedem zweiten Haus, war vor dem Haus ein Kreuz. Und aufgrund dieser Basis war, sage ich mal, Untertage oder Bergmann mehr oder weniger ausgeschlossen. Es gab noch etwas, was wir nicht durften. Das war Moped fahren. Und von daher gesehen bin ich dann zu Ford und habe dann dort meine Ausbildung begonnen. Also es war jetzt weniger jetzt so der Traum, dass ich gesagt habe, ich muss immer zu Ford oder sonst wo. Ich wollte auf jeden Fall eine Ausbildung machen. Und auch danach wollte ich ja eigentlich Maschinenbau studieren. Bin noch kurz geblieben, weil der damalige Betriebsratsvorsitzende gesagt hat, du könntest ja noch ein Jahr dranhängen oder 2. Naja, wie es ausgegangen ist, wissen wir jetzt.
Wissen wir jetzt, ja. Aber nicht Moped fahren zu dürfen, ist natürlich für einen Jungen als Teenager schon eine Herausforderung.
Ja. Glaube,
wenn alle Kumpels Moped fahren.
Ja, aber auch dort klare Ansage, wiederum von der Mutter, die gesagt hat, du fährst kein Moped, weder vorne drauf noch hinten drauf. Auch hier prägende Erlebnisse. Gab Unfälle, die meine Eltern erlebt haben, meine Mutter vorrangig erlebt hat, wo dann junge Leute zu Tode gekommen sind oder schwer verletzt. Ausgeschlossen. Heute versteht man das als Vater. Zum damaligen Zeitpunkt hat man natürlich, ja, was weiß ich, gedacht, ja.
Also ich höre schon, die Mutter, die Mama waren Autorität.
Die waren Autorität, da können Sie davon ausgehen, ja.
Waren Sie trotz alledem ein Autofreak? Haben Sie sich schon immer für Autos interessiert oder?
Also ich bin jetzt nicht der übermäßige Autofreak. Ich sehe das auch gerne. Ich habe gerne auch Autos, aber ich bin kein übermäßiger Autofreak, muss ich sagen. Das, ich bin jetzt nicht der total, ich habe jetzt kein blaues Blut hier, kein Benzin, Sprit in den Adern. Ich bin letztendlich, Technik interessiert mich schon, ja. Das ist eher so Technik, was mich interessiert. Aber ich bin jetzt kein ausgesprochener Autofreak, ja.
Aber immer fortgefahren?
Ja, immer fortgefahren, logisch, ja. Außer das erste Auto in der Ausbildung. Dafür habe ich dann neben meinem Ausbildungsgehalt in einer, heute würde man sagen Club, früher war das ja eine Disco, bedient, damit ich dementsprechend, damals gab es 10 Mark in der Stunde.
War ja schon was.
War ja schon was, ne? War ja schon was, ja. Und da habe ich dann mir dann zusätzlich Geld verdient. Habe ich mit meinem Bruder habe ich dann seinen Opel Ascona abgekauft. Der hat sich was anderes gekauft und ich habe ihm das Auto abgekauft. Das war mein erstes Auto mit 18. Ich weiß noch genau, am 24.07.87 habe ich den Führerschein gemacht. Und kurze Zeit, am 1.09.87 habe ich meine Ausbildung begonnen. Und da brauchte ich natürlich ein Auto. Das habe ich dann zu Schrott gefahren. Da bin ich mal 3 Monate mit dem Fahrrad gefahren. Das ging auch von Solliusz-Dranasch aus gar nicht so weit. Kein Problem, ist nur morgens ein bisschen unbequem. Und dann gab es dann nachher gleich auch den ersten Ford.
Und der Ascona, auch ein tolles Auto damals, ja, gewesen. Aber wahrscheinlich nicht leicht, mit dem offenen Ford-Parkplatz in St. Louis zu fahren.
Hm? Naja, sagen wir mal so, wir waren ja Auszubildende. Ja? Und bei den Auszubildenden, früher gab es ja den Slogan bei den Menschen, auch insbesondere in der Fertigung, wir bauen fort, wir fahren fort. Und das haben ja auch ganz, ganz viele gemacht. Mhm. Und bei den Auszubildenden war es schon nochmal so, dass man ein kleines bisschen geschaut hat und gesagt, okay, die haben jetzt mal angefangen, aber denkt dran, wenn ihr euer erstes Geld verdient, dann nehmt ihr euch ein Ford. Das hat sich aber auch so ergeben. Ja, du warst froh, dass du erstmal überhaupt, klar, einen fahrbaren Untersatz hattest. Und dann, wenn du nachher dein erstes Geld verdient hast, dann hast du dir relativ schnell einen Ford zugelegt. Die gab es ja damals auch noch, die Fiestas und so weiter. Was ist ja heute für einen jungen Menschen? In welchen Pkw-Sparte steigt der denn ein bei Ford heute, wenn er sich ein kleines Auto kaufen will? Das wüsste ich mal gerne. Ein neues gibt es da ja nicht mehr. Ja.
Was war Ihr erster Ford? War es ein Fiesta?
Ja. Der allererste Ford war dann ein, das hieß damals noch, wie hieß denn das noch, GLX, das war so getönte Scheiben und so. Velour-Sitze und dann gab es einen Fiesta Diesel, dann gab es nochmal, also die ersten Jahre bin ich immer Fiesta gefahren und irgendwann gab es dann mal den ersten Focus und irgendwann gab es dann, habe ich mit den ersten S-Max gefahren, ja, und bis heute habe ich wieder, jetzt fahre ich wieder einen Focus.
Mein erstes Auto war auch ein Fiesta von meiner Schwägerin, durfte ich den benutzen, wenn man zurückblickt heute, das war schon wenig Auto, ne, im Vergleich zu den Autos heute, aber ja, er fuhr zuverlässig.
War zuverlässig und das hat sich ja auch entwickelt. Ne? Also ich meine, wenn man jetzt den allerersten Fiesta von damals sieht mit 40 PS, kein Ablagefach und hat dann die Nachfolgemodelle gesehen. Also ich sag mal so, ich habe ja dann im Mai 1990 meine Berufsausbildung beendet, war so ein bisschen früh, wir konnten ein bisschen früher Prüfung machen, weil wir ein bisschen besser waren in verschiedenen Bereichen, dann sind wir früher zugelassen worden und die ersten Fiesta, die dann damals waren, die waren dann schon, das war schon eine deutliche Weiterentwicklung und das ging ja dann über die Jahre auch, sagen wir mal in den 90er und in Anfang 2000er Jahren war das schon eine tolle Weiterentwicklung auch von diesem Auto, von dem Kleinwagen. War ein toller Kleinwagen, also keine Frage.
Haben Sie heute noch so einen alten in der Garage?
Nee. Deswegen, ich bin nicht der absolute Autofreak. Also jetzt mein Nachfolger als Betriebsratsvorsitzender, der im Übrigen ist das. Der hat einen alten Ford Escort zerlegt und zusammengebaut und ist da, ist das mit eins seiner Hobbys, was ich sehr bewundere. Und der ist da technisch und automäßig sehr, sehr verliebt da drin, als ich das war. Und da bin ich immer sehr erstaunt, was der da alles kann oder so.
Sie haben sich dafür dann schon früh in der Gewerkschaft engagiert, erst 6 Jahre als Jugendvertreter. Woher kam Ihr Interesse? Waren Sie auch, klar, aus der Familie haben Sie Solidarität auch gelernt, aber waren Sie in der Schule auch schon Klassensprecher oder so?
Ja, ich war auch in der Schule auch Klassensprecher. Ne? Vielleicht, ob es daher kam, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber es kam ganz ehrlich, und zwar zu meiner Zeit, war das ja damals so, da gab es verschiedene rechtsradikale Parteien. Die nannten sich damals DVU, ja, es gab auch eine stärkere NPD. Und ich bin dann damals 87 bei Ford angefangen und habe damals angefangen bei Ford. Und dann haben wir so über die IG Metall, haben wir da so ein bisschen reingeschnuppert. Und das war für mich, weil mein Vater war im Krieg. Ich habe viele Geschichten vom Krieg mitbekommen zu Hause und hat ja auch als jetzt 16-Jähriger, 15-, 16-Jähriger meine Eltern damals für die NS-Zeit verurteilt, ja, am Tisch. Und ihr war das alles schuld und ich habe das nicht verhindert. Meine Mama und mein Papa, der ist mit 17 in Gefangenschaft und meine Mutter hat Fulzwärmer gehäkelt für die Menschen an der Front in Russland. Ich sagte, ja, was hätte ich denn machen sollen? Ja, das war man ja damals als 15-Jähriger, war das mir ein Kraus, diese NS-Zeit. Mhm. Dann bin ich damit nochmal konfrontiert worden im Betrieb, dazwischendurch auch immer. Und dann hat man sich dort engagiert. Wir hatten damals, ich sage jetzt mal, uns engagiert gegen rechte Parteien in jeglicher Form, in Demonstrationen. Und dann kam dieses Engagement parallel dazu innerhalb meiner Ausbildungszeit bei Ford. Und da haben wir auch viel übrigens auch gemacht in dieser Richtung.
Sie waren danach dann mehr als 30 Jahre Mitglied, eben im Betriebsrat, 11 Jahre davon als Vorsitzender, Betriebsratsvorsitzender. Was bedeutete das für Sie? War das immer Ihr Ziel, auch der Chef zu werden?
Nee, mein Ziel war ja eigentlich Maschinenbau zu studieren. Das war ja das, was ich machen wollte. So, dann bin ich ja weiterhin im Betriebsrat geblieben. Dann hatte ich nochmal durch meine Jugendvertreterzeit, durch meine Zeit im Betriebsrat, da gab es nochmal verschiedene Überlegungen, das Unternehmen zu verlassen. Auch gab es Richtung IG Metall. Ich hatte mal Ideen, nach Hamburg studieren zu gehen. Da gibt es eine Hochschule für Wirtschaft und Politik. Da war alles schon klar. Und dann kam das damalige Angebot des Betriebsratsvorsitzenden. Naja, den können wir vielleicht irgendwie gebrauchen. Weiß ja auch nicht, für was. Ja. Wie hat er sich das ausgedacht? Und sagt, der ist eigentlich ganz okay. Und dann ist man dort so reingewachsen. Mhm. Und ab einer gewissen Stelle natürlich irgendwo hast du natürlich dann auch gesagt, pass mal auf. Also, dann entwickelst du verschiedene Züge, wo du sagst, klar, jetzt bin ich aber daran auch mal interessiert. Dann war das erste Tätigkeit als freigestellter Betriebsrat und dann, an der man interessiert war. Und dann hat sich das irgendwann aufgetan, als es da auch eine Neuwahl gab zum Betriebsratsvorsitzenden damals. Ich war ja lange Jahre Stellvertreter vorher. Und dann ist ja mein Vorgänger leider im Amt verstorben. Und dann hat sich dann die Frage gestellt, ja, stehst du zur Verfügung? Und dann bin ich dann letztendlich dann auch gewählt worden als Vorsitzender des Betriebsrats.
Was haben Sie in all den Jahren in Ihrer Funktion und auch in Ihrem Engagement und Einsatz im Betriebsrat über Menschen gelernt und auch gerade über Veränderungen?
Was hast du über Menschen gelernt? Also das ist ja einer der großen Punkte in diesem Amt und einer der, würde ich mal sagen, Dinge, die ja kaum oder wo man sagt, das hat ja kaum einer. Sie haben morgens zum Beispiel, wenn Sie im Büro sind, meine Tür war und ist ja immer offen, haben Sie mit Kollegen gesprochen, die vielleicht nicht alles so lesen und schreiben konnten, denen hilfst du bei irgendwas zum Ausfüllen und abends haben Sie den Bundeskanzler getroffen. Dieses Spektrum an Menschen, dazwischen natürlich auch noch ganz viele andere, ne? Das ist ja ein Glück, dass man so etwas erleben darf, dass man so eine Chance hat, mit diesem Spektrum von Menschen tun zu haben. Und über die Jahre hinweg hast du ganz, ganz viele Menschen dann kennengelernt und du hast ganz, ganz viel gelernt von denen gegenüber, ob er jetzt ein Beschäftigter war in einer, sag mal, normaler Produktionsmitarbeiter oder eben hochgestellte Persönlichkeiten. Am Ende des Tages zahlt sich immer aus, wenn man mit jedem respektvoll und anständig umgeht. Und das gilt für alle. Das gilt für alle Bevölkerungsschichten. Jeder gehört respektvoll und anständig miteinander umgegangen. Und dann kommt man schon viel, viel weiter, als man das glaubt.
Dann bekommt man auch was zurück.
Bekommt man auch viel zurück. Meistens von den kleinen, in Anführungsstrichen, Beschäftigten, mehr als manchmal von den hochgerenkten Persönlichkeiten. Das kann ich auch bestätigen. Ja.
Was haben Sie in all den Jahren, wo sich das Leben für die Kolleginnen und Kollegen bei Ford so sehr verändert hat, über Veränderungen gelernt? Und was macht diese Veränderung, die uns ja alle umgibt, in unserem näheren, aber auch weiteren Umfeld? Was macht die mit Menschen?
Also es geht ja nicht ohne Veränderung, das ist ja logisch. Und das ist aber auch gleichzeitig das Schwierigste für die Menschen. Und da kommen die Menschen unterschiedlich damit zurecht. Es gibt Menschen, die daran zerbrechen, wenn die jetzt irgendwie ihre geregelten Dinge verändern müssen. Bei anderen wiederum geht das deutlich einfacher. Ja? Es sind nicht alle Menschen gleich und man kann nicht einfach überall einfach was überstülpen und glaubt, jetzt können wir das einfach mal so machen, das haben wir jetzt so verordnet und das geht so. Das geht nicht. Man muss immer im Kopf haben, dass Veränderung grundsätzlich für den Menschen das Schwierigste ist. Wir haben ja jetzt Januar, ne? Da gehen ja viele hin und sagen, jetzt will man nochmal Körpergewicht oder sonst was. Wir sehen ja dann, wie lange es hält, so als Beispiel der Veränderung. Und hier reden wir ja über ein Arbeitsleben, über elementare Dinge, vielleicht über was dazuzulernen, was umzuschulen und so weiter. Also so ganz einfach ist das alles nicht. Die Menschen haben auch andere Sorgen, die sie einfach beschäftigen. Und der Mensch will ja erstmal Sicherheit. Oder viele Menschen suchen nach Sicherheit. So, und wenn sie aus ihrer gewohnten Position rausgehen oder rausgehen müssen, rausgedrängt werden, dann wird dieses Gefühl der Sicherheit erstmal etwas oder oft in Frage gestellt. Und dann, wenn man das wieder bekommt, ich glaube, wenn man den Menschen so Sicherheit geben kann, dann ist es mit der Veränderung etwas einfacher. Wenn man die Menschen aber in Unsicherheit lässt, dann ist es für die Menschen umso schwieriger.
Das haben Sie immer versucht mit Ihren Mitstreitern im Betriebsrat bei aller Veränderung, den Menschen so gut es ging, eben auch Sicherheit zu geben. Trotz alledem würden Sie sagen, dass Sie ein Stück weit auch von den Entwicklungen der letzten Jahre überrollt wurden oder die deutsche Automobilindustrie?
Man hat ja auch begrenzte Möglichkeiten im Rahmen seiner Arbeitnehmervertretung. Ja, es ist ja nicht so, dass, ich habe es ja eben schon mal an einer anderen Stelle gesagt, dass die Arbeitnehmervertretung die Unternehmenspolitik im Wesentlichen beeinflussen kann. Also man kann natürlich versuchen, an hier und da an den Schräubchen zu drehen. Wir haben denen gesagt, macht, geht auf die Elektromobilität, lasst die großen Benzinkutschen weg, geht hin und hybridisiert. Aus unserem Blickwinkel als Arbeitnehmervertretung. Manchmal hört man auch auf uns oder vielleicht hat man es auch gemacht und gibt es nur das Gefühl, dass man auf uns hört. Vielleicht auch von beidem etwas, kann man nicht immer herausfinden. Ich glaube letztendlich, dass das für uns nicht immer ganz so einfach ist als Betriebsräte, als Gewerkschaften. Auf der anderen Seite, wir aber immer auch am Puls der Zeit sein müssen. Und wir sind ganz oft am Puls der Zeit mit den Leuten. Und deswegen überrollt schon vielleicht, aber es hätte ja auch Möglichkeiten gegeben, dagegen zu steuern. Ja, wie man jetzt nochmal sieht. Wie gesagt, wir sagen, macht endlich mal ein kleines Auto, jetzt geht man Kooperationen ein und so weiter und so fort. Gibt einen riesen Modellabbau von Ford in Europa. Welche Ziele man damit auch immer verfolgt. Also das Problem am Ende des Tages ist halt oft, dass bei vielen Fehlentscheidungen, es kommt, man kann auch nicht alles immer jedem Unternehmen zuschreiben, muss auch mal ehrlich sein, ist ja nicht alles irgendwo immer ein Unternehmen schuld, aber es gibt schon krasse Fehlentscheidungen, wenn sie denn getroffen werden und leider am Ende des Tages ganz oft dann die Beschäftigten die Zeche zahlen müssen. Das ist natürlich etwas, was wir halt leider auch heute erleben.
Wie blicken Sie mit der Erfahrung, die Sie auch gemacht haben, auf die Zukunft der Automobilindustrie in Deutschland und ja auch auf den Standort Saarland?
Also ich glaube, mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, und wenn ich jetzt zurückblicke, glaube ich, dass man bei verschiedenen Sachen schneller sein muss und eher am Ball sein muss. Also wenn mich heute einer fragen würde zu den Entscheidungen, die jetzt zwischen 2022 und 2024 da gelaufen sind, oder dann hätten wir vielleicht vor 2022 das machen müssen, was wir, also noch ein gutes Stück vor 2022, bevor die Entscheidung gefallen ist, dass wir das hätten machen müssen, was wir 2022 präsentiert haben, wenn Sie mich heute fragen. Ja, mit dem Wissen von heute hätte ich 2018 gesagt, wir ändern, pass auf, ich mache euch den und den Vorschlag, dass wir das und das ändern und das hätten wir dann eingebracht. Das wäre rückblickend, dass man schneller sein muss, dass man dran sein muss, dass man erfahrene Leute nehmen muss, dass man nicht irgendwelche dahergelaufene nehmen muss, die irgendwie für ein Jahr, zwei irgendwo immer schnell einen Euro machen wollen und dass man es mit den Belegschaften machen muss, aus unserem Blickwinkel. Ja, da gibt es ja viele, die meinen immer, die müssen das ohne die Belegschaften machen, die verordnen das irgendwie. Das geht schon überhaupt nicht aus meinem Blickwinkel.
22, helfen Sie uns nochmal auf die Sprünge?
Was 2022 war die Entscheidung, dass Ford das Auto nicht mehr in Saarlouis baut, also am 22.06., ja, dass der Wagen nicht mehr in Saarlouis gebaut wird, sondern in Valencia gebaut werden soll.
Glauben Sie, man schafft den Anschluss noch die deutsche Automobilindustrie an die Konkurrenz aus Asien, besonders aus China?
Ich glaube an uns und an die deutsche Automobilindustrie. Ich glaube aber auch daran, dass sich alle Beteiligten zusammensetzen müssen. Und wenn ich alle sage, meine ich auch alle. Also dann meine ich natürlich die Unternehmensführung, ich meine die Politik, ich meine natürlich auch Gewerkschaften und Betriebsräte. Und da muss man die Tür mal zumachen und muss sagen, hör mal zu, wo stehen wir? Ehrlich sein, wo stehen wir? Ja, die wissen, die Unternehmensführung wissen, wo sie stehen gegenüber der möglichen Konkurrenz, die man hochgebaut hat. Und jetzt zurückzugucken und zu sagen, was haben wir denn alles falsch gemacht? Da habe ich ja nichts erreicht damit. Ich muss nach vorne schauen und muss sagen, wir wollen in Deutschland weiterhin Automobilland bleiben. Ich will die Industrie hier haben. Ich will die Arbeitsplätze, ich will die Menschen, ich will die Struktur, ich will dieses soziale Gefüge. Wie machen wir das? Mhm. Und da bin ich mir sicher, dass man das schafft. Aber nur dann, meine persönliche Meinung und meiner, wenn jeder von denen, die ich jetzt angesprochen hat, über seinen Schatten springt.
Richtig, dass man beim Verbrenner ein Stück zurückgerudert ist?
Nein, finde ich nicht. Also das Hin und Her und das Gezetere, sag ich mal, also entweder geht man jetzt in der Technologie oder man geht nicht. Welche Sicherheit gibt denn das den Menschen und den Beschäftigten? Die ganze Zeit wussten sie nicht, was sie machen sollen. Jetzt hält es noch ein bisschen länger. Und also von daher gesehen, eine gerade Ausrichtung Richtung Elektromobilität, die hätte ich mir viel mehr gewünscht, dass man das klar entscheidet. Natürlich muss man auch daran arbeiten, es wird ja auch daran gearbeitet, an Ladesäulen, an Ladekapazität, dass die Autos natürlich etwas günstiger werden und so weiter. Aber dieses Hin und Her und auch, dass es keine Einheitlichkeit in der Politik und für mich auch ein Manko in der Politik, wenn ich heute Hü und morgen Hot sage, ja, ich muss den Leuten klare Richtung geben, ja, und kann nicht rein und raus aus den Kartoffeln, das schadet der ganzen Gesellschaft. Da soll man einen Weg, den man eingeschlagen hat, und der wird ja auch kommen, soll man gehen. Da gibt es natürlich die ganzen Kritiker, wir können jetzt die Umwelt nicht retten und so weiter und so fort. Ja gut, dann kann ja alles in Frage stellen. Unterhalten Sie sich mal mit meiner Tochter, ja, was die mir erzählt, wenn ich bei ChatGPT noch eine Anfrage stelle oder sonst was. Ne, da sagt sie so, und du bist die Generation, die hier vielleicht unsere Umwelt noch mit zerstört. Da sage ich, okay, schön, dass ich nochmal was gefragt habe und so weiter. Also klar, die sind auch nicht alle sauber, ne, weil die machen auch ihre Dinge. Aber am Ende des Tages wollen wir doch alle in der Sicherheit leben, dass wir wirtschaftlich eine Sicherung haben und gleichzeitig in der intakten Umwelt leben. So, das wollen wir doch. Und da gilt es natürlich auch, einen gemeinsamen Weg zu finden. Aber dass der Hü und Hott geht, ich glaube nicht, dass es das ist. Ja.
Wenn wir auf Ford nochmal gucken, wie sicher sind die 1000 Jobs, die Sie erhalten haben mit Ihren Mitstreitern in St. Louis?
Nein, wir haben auf der einen Seite eine Betriebsvereinbarung dazu abgeschlossen, dass wir Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen bis 2032 haben. Auf der anderen Seite, man weiß nie, wie sich Dinge entwickeln. Ja, also Fahrzeugfertigung im Moment in Deutschland schwieriger Prozess, nicht nur bei Ford.
Nicht klar, ob Ford in Deutschland bleibt, auch nee, in Europa?
Das würde ich jetzt nicht in Frage stellen wollen, aber insgesamt Fahrzeugfertigung in Deutschland. Bei allen Automobilherstellern gibt es ja fahrzeugfertigungsmäßig Probleme. Jetzt komme ich zu Ford in St. Louis, Komponenten und Ersatzteile. Da könnte es sogar einen Vorteil geben dahingehend, dass ich Komponenten und Ersatzteile, wenn ich jetzt also diese fertige, die muss ich ja gesetzlich 10 bis 15 Jahre vorhalten. Ja? Jetzt ist die Frage, wenn Ford ja hoffentlich auch nochmal neue Autos in Europa jetzt baut, wenn auch mit Renault zusammen, wer macht die Komponenten und Ersatzteile und bekommt St. Louis davon einen Teil ab, sodass man das festigen, sichern und ausbauen kann. Also das wäre die Antwort darauf, dass es durchaus eine Möglichkeit gibt, das zu festigen, zu sichern und auszubauen und wir den Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen bis 2032 hat. Was sich aber zwischendrin entwickelt, mag ich nicht sagen können. Das weiß man nie. Es ist zumindest mal so jetzt ausgerichtet, dass wir glauben, dass das alles schon nach vorne geht und sich stabilisiert.
Ende März ist für Sie Schluss bei Ford nach fast 40 Jahren. Was sind Ihre Pläne für die Zukunft? Wie geht es für Sie weiter?
Ja, also ich habe ja gestern schon mal versucht, ein bisschen Sport zu treiben. Ist nicht so gut gegangen. Ich bin ein bisschen verletzt.
Das Knie, ne?
Ja, der Fuß.
Der Fuß.
Der Fuß. Tut Schmerz ein bisschen, ja. Aber wahrscheinlich eigener Fehler. Ja, insgesamt natürlich habe ich keine Anschlussbeschäftigung derzeit geplant. Es gibt keine Zusage, die ich weder erteilt habe, noch von mir jemand bekommen hat für eine Anschlussbeschäftigung. Und ich bin auch ganz ehrlich, dass ich in der Frage zunächst mal nach den vergangenen Jahren, die hinter mir liegen, auch persönlich, auch gewisse Zeit zum Durchatmen benötige. Also wenn ich sehe, was ich zu Hause auf meinem Schreibtisch habe und was ich jetzt noch erledigen muss, für mich persönlich auch. Es gibt ganz viele persönliche Dinge, die ich alle aufgeschoben habe. Sei es Arztbesuche, sei es sonstige persönliche Dinge im Privatleben. Die liegen alle zu Hause auf dem Schreibtisch. Da würde ich mir eine gewisse Zeit zum Durchatmen geben. Und dann würde ich sagen, naja, da war doch schon mal einer der besten, wenn nicht sogar der beste deutsche Fußballer, den wir jemals hatten. Der hat ja auf diese Fragen, wenn es dann so nicht so ganz klar war, immer gesagt, schauen wir mal, wie es ausgeht. Und damit würde ich gerne halten. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt ab dem 1. April aufwärts.
Jetzt, wo eben auch ein bisschen mehr Platz im Kalender ist, gibt es die eine oder andere Sache, wo Sie noch sagen, die würde ich gerne machen?
Ja, würde gerne noch wieder etwas mehr reisen, wie das vor meiner Zeit als Vorsitzender ging, das ist noch ganz gut. Etwas mehr reisen und vor allen Dingen unbeschwert reisen und den Rechner zu Hause lassen.
Oder dann vielleicht das Maschinenbaustudium nachholen?
Ja, das, sage ich mal, schließe ich wahrscheinlich aus, dass ich das nochmal nachhole. Also es zieht mich eher zu Reisen und eher zu Sprachen vielleicht auch. Ich bedauere es, dass ich im Gegensatz zu anderen Familienmitgliedern von mir Sprachen nicht beherrsche. Und das reizt mich doch sehr, da auch nochmal was zu tun. Ich hoffe, ich finde die Zeit dazu. Das Engagement habe ich, aber mit Reisen verbinde ich übrigens auch entsprechende sportliche Tätigkeit. Ich habe mein Leben lang Sport gemacht. Das fand immer eine Einschränkung. Und das möchte ich auch gerne nochmal auf jeden Fall tun.
Was für eine Sprache wäre es dann?
Ja, auf jeden Fall Englisch muss ich besser können. Ich kann es ja schlecht eigentlich. Und auf der anderen Seite wird mich auch sowohl Italienisch als auch Spanisch interessieren. Meine Tochter ist ja aus einer anderen Beziehung, wenn ich das so sagen darf. Und die Mama von meiner Tochter stammt aus Kolumbien, also die spricht Spanisch. Und meine Tochter kann natürlich Spanisch sprechen, versteht auch alles. Und ich nicht. Und das ärgert mich natürlich, wenn wir zum Beispiel in Spanien in Urlaub sind. Mhm. So, ich kann dann alles und ich kann nichts verstehen. Möchte ich ein bisschen mehr verstehen, außer Cerveza und Otengue und De Niro, möchte ich gerne ein bisschen mehr wissen, ja.
Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Sprachenlernen und viel Erfolg und schöne Reisen und vor allen Dingen dann auch viel Spaß wieder beim Sport, wenn der Fuß wieder verheilt ist. Danke für das Gespräch, Herr Tag.
Ja, vielen Dank, sehr gerne. Dankeschön.
Aus dem Leben, der SR3-Talk am Dienstagabend ab 18.10 Uhr. Gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.